Kreisky-Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Bruno-Kreisky-Forums und auch alle, die jetzt nicht hier im Raum sind, die uns an den digitalen Endgeräten zusehen. Wunderbar, dass Sie hier sind. Guten schönen Abend im Bruno-Kreisky-Forum. Heute diskutieren wir ein Buch, Susan Neumann, Links ist nicht gleich oder ist nicht woke. Ein Buch, das man so üblicherweise, man sagt bei solchen Themen immer, ein kontroverses Buch. Ja? Ein kontroverses Buch, was ist schon ein kontroverses Buch? Man hat zu den einen Dingen die eine Haltung oder die andere Haltung und sozusagen, das ist ja nicht automatisch kontrovers. Damit ist wahrscheinlich auch bei den Rezensenten oder bei der Verlagsankündigung dann immer auch gemeint, dass es natürlich Haltungen sind, wo die unterschiedlichen Meinungen mit Leidenschaft vertreten werden oder manchmal mit mehr Leidenschaft, als das bei Steuergesetzgebung oder anderen umstrittenen Fragen der Fall ist. Ja. Dieses Buch werden wir heute diskutieren. Susan Neumann, zunächst mal wunderbar, dass Sie da sind.
Sehr gerne.
Susan Neumann ist Amerikanerin, kann man das sagen, oder Deutsch-Amerikanerin oder so.
Ja. Ich habe drei Staatsbürgerschaften inzwischen. Ah. Ich bin in den USA geboren, habe auch 5 Jahre in Israel gelebt und nachdem Donald Trump gewählt worden ist, habe ich dann auch die deutsche Staatsbürgerschaft dazu genommen.
Okay, das wusste ich so nicht, aber Sie haben jetzt schon einen kurzen Abriss der Biografie, geboren in Atlanta in Georgia, also in den Südstaaten der USA, was vielleicht auch ein biografischer Hinweis gibt auf die Involvierung in die Bürgerrechtsbewegung und politische Kämpfe, die vielleicht in Atlanta anders sind als in New York.
Völlig anders.
Sie ist Philosophin, hat unterrichtet an der Yale University, hat unterrichtet in Tel Aviv und ist jetzt auch schon 20 Jahre circa Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam. Und Autorin, very prolific, wie man so sagt, hier an dieser Stelle, in diesem Haus, war sie zum Beispiel auch schon mit ihrem berühmten Buch Moralische Klarheit, auch schon wieder 12 Jahre her, dass das hier vorgestellt worden ist. Wunderbar, dass Sie wieder da sind. Das sage ich jetzt noch ein zweites Mal, bevor wir in die Debatte einsteigen. Ja? Links ist nicht woke. Jetzt will ich gar nicht mit dem Begriff woke beginnen, weil wir wissen alle, es gibt woke Leute, aber meistens sind es auch noch nur so Zuschreibungen. Heute sagt ja auch niemand mehr, er ist woke, weil sie auch sozusagen als Zuschreibung, als Selbstdefinition ja auch ein bisschen ruiniert worden ist als Begriff. Aber lassen wir mal den unklaren Begriff. Grosso modo, in allen Graustufen, die es wie immer gibt, kann man ja auch sagen, die Woken, das sind politisch Engagierte, die setzen sich gegen alle möglichen Formen von Diskriminierungen ein, haben Achtsamkeit für die ärgsten Formen von Diskriminierungen, aber auch für die subtileren Formen von Ausbeutung, Herablassung, Verächtlichmachung. Sie wollen sogar, dass alle Menschen in der Sprache repräsentiert sind und damit die Sprache ein bisschen anpassen, damit man nicht immer nur von den Ärzten, den Pflegern, den Installateuren, den Lehrern spricht, sondern auch darauf hinweist, dass da Frauen und vielleicht sogar auch noch andere darunter subsumiert sind. Also was ist so schlecht mit den Woken?
Also der Grund, warum der Begriff so schwer zu definieren ist, ist, dass es an sich inkohärent ist. Weil, wie Sie sagen, es wird von sehr linker Emotionen getrieben, also der Wunsch, auf der Seite der Unterdrückten zu stehen, die Verbrechen der Geschichte, wenn nicht wieder gut zu machen, wenigstens zu gedenken. Und das sind alle Emotionen, die ich teile. Das Problem ist, diese Emotionen werden unterminiert von sehr reaktionären philosophischen Annahmen, ohne dass man absolut bewusst ist. Was ist so schlimm daran? Natürlich nicht an alles, was du gerade gesagt hattest. Mehreres. Mehreres. Und vielleicht der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, war, dass ich Gespräche führte mit mehreren Freunden in verschiedenen Ländern, indem ich irgendjemand einer von diesen Woke-Phänomenen genannt hatte und dann etwas deprimiert sagte, weißt du, ich glaube, ich bin nicht mehr links. Und irgendwann sagte ich, nee, du warst immer links, die sind nicht links. Und das wollte ich herausarbeiten. Also vielleicht der Hauptgefahr ist, dass es diese Exzessen Menschen davon abbringen, links zu agieren. Meine Freunde würden nicht deshalb rechts gehen, obwohl ich Leute kenne. Also wir haben in Deutschland das Problem, dass viele Menschen sagen zum Beispiel, was nutzt mir ein Gender-Sternchen, wenn ich meine Miete von meiner Ostrente nicht zahlen kann. Also die sind wütend, was ich eigentlich verstehe, über das, was hauptsächlich Symbolpolitik ist. Und was das heißt, also meine Ängste, während wir Linksliberalen über kulturelle Aneignung argumentieren, sind die Rechtsradikalen sehr gut geeint. Ja? Die haben überhaupt kein Problem, sich zu treffen, voneinander zu lernen, also eine langfristige Strategie vorzubereiten. Man kann auch sagen, das ist traditionell, das wissen wir, dass die Linke sehr, sehr oft in Kleinkriege verzetteln. Wer erinnert sich nicht an, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten. Ja? Wir wissen, wo das hingeführt hatte. Und das ist meine Sorge. Nicht die kleine Irritation, aber sie sind nicht so klein. Es gibt zwei Beispiele, die ich gehört habe von deutschen Verlegerinnen in den letzten 3 Wochen. Eine Verlegerin sagte mir, sie wollte ein Buch lancieren mit dem Spruch, dieses Buch wird Ihnen die Augen öffnen. Dafür hat sie einen Shitstorm gekriegt, weil es möglicherweise blinde Leute beleidigen könnte. Und dann, weil ich andere Verlegerin erzählte, sie wollte einen schwarzen Autoren, hat einen schwarzen Autoren verlegt. Die Autoren hatten Autorenfoto angeboten, das darf man machen, nicht immer in den Zeitungen, aber bei dem Buchdeckel darf man das eigene Foto aussuchen. Und es war eine schwarze Autorin und es fiel ein Lichtstrahl auf ihr Gesicht. Und prompt gab es einen Shitstorm, sie wollten nur schwarze Autoren repräsentieren, wenn sie hellhäutig aussehen. Ja? Das ist kein Witz, das ist echt, das ist O-Ton. Das ist noch nicht so schlimm, dass Menschen ihr Stellen verlieren. Bekannter Fall aus den USA, ein wirklich sehr hochgeschätzter Journalist, war auf eine Reise mit jungen Menschen. Es ging um das, was weiße Menschen heute sagen sollen, nämlich das N-Wort. Ich habe einen Freund, der Person of Color ist, der sehr danach aussieht, der macht sich wütend über diese Kurzel. Aber okay, ich sage, du kannst es sagen, ich sage es eben nicht. Aber dieser Journalist hat es gesagt, in einer Situation, wo es wirklich ging, junge angehende Journalisten zu sagen, was darf man nicht sagen. Und er hat das Wort gesagt, er hat eine Stelle dafür verloren, ja, in der New York Times. Wenn man mit Verleger redet, mit Journalisten, mit literarischen Agenten etc. etc. oder merkt man, dass da eine subtil oder nicht so subtil Form von Selbstzensur am Werk ist. Also ich finde es eben gefährlich aus mehreren Gründen und vielleicht vor allem, weil es Leute entfremdet, die wirklich manchmal ihr Leben lang gegen Diskriminierung, gegen Unterdrückung etc. etc. gefochten haben. Und das sind bei weitem nicht nur Studenten. Das ist keine Studentengeschichte, die Gatekeepers inzwischen. Ich glaube manchmal, weil sie Angst haben, irgendwie altmodisch genannt zu werden oder alt. Leute in den 50er oder 60er, die eben die Gatekeeper sind, sind genauso von diesem Phänomen betroffen, wie es fing an die Universitäten an, wenn wir wollen, können wir auch darüber sprechen, aber das hat sich durchgesetzt in ganz vielen Ländern. Ich bin eigentlich erstaunt, in welchen Länder interessiert sind an Übersetzungen von diesem Buch. Ich hätte gedacht, okay, ich weiß, dass es aus Amerika nach Europa gekommen ist, aber dass es Probleme verursacht, international, war mir nicht ganz so klar.
Aber jetzt könnte man ja alles, was Sie bisher gesagt haben, oder was du bisher gesagt hast, das ist mir schon ins Du gefallen, bisher gesagt hast, so interpretieren, dass es an sich eine, sozusagen die richtigen Impulse, aber halt übertrieben, bis ins Verrückte hinein, bis in die verrückten Beispiele, über die wir gerne auch lachen, die du ja geschildert hast, betrifft. Also und generell, auch das stimme ich ja vollständig zu, wenn das so übertrieben gemacht wird, die Linke generell auch als unsympathisch darstellen lässt, wenn es so etwas Autoritäres bekommt, dass man eigentlich wohlmeinende Leute gleich niederbrüllt oder einen Shitstorm produziert, nur weil sie sozusagen nicht das gerade angesagte Wort sagen. Aber das wäre ja eben nur eine Übertreibung des Richtigen, bis ins Verrückte hinein, wo ja die Linke übrigens, ist ja nicht so neu in der Linken, ja? Also sozusagen irgendwelche Maoisten, die sozusagen für die albanische Form des Maoismus waren, gegen die chinesische Form des Maoismus, die waren auch nicht unverrückt, deswegen hätte man nicht gesagt, dass sie keine Linken sind, sondern halt vertrottelte Linke. Warum ist dann Woke nicht link?
Aus mehreren Gründen. Und ich nenne drei Grundprinzipien, die sowohl von Linken wie von Liberalen als Grundsteine einer linken Überzeugung sind. Und dann noch ein viertes Prinzip, was links von liberal trennt. Aber da mir Einheitsfronten wirklich zurzeit interessieren, möchte ich auch zu Linken und Liberalen sprechen hier. Das sind, wie gesagt, das sind linke Emotionen und rechte Prinzipien. Nehmen wir die Frage der sogenannten kulturellen Aneignung. Okay? Das ist die Idee, dass Kultur einem bestimmten Stamm gehört und entweder nur von dem Stamm praktiziert werden konnte oder bis zu dem Punkt, dass es eigentlich nur von dem Stamm gelesen werden, gesehen werden sein könnte. Das ist ein Hohn auf die Kultur. Ja? Denn Kultur ist die Mittel, in dem wir Unterschiede zwischen Menschen verstehen können und auch dadurch Universalisten werden. Grundprinzip der Linksliberalen ist der inzwischen viel verschriene Universalismus, dass kulturelle Unterschiede sind wichtig und faszinierend und alles Mögliche. Aber wenn man politisch denkt, denkt man universalistisch. Das ist der Basis der universalen Menschenrechte. Die Idee von einer gemeinsamen wurde, während der Grundstein der Konservativen oder Reaktionär war immer, ich kann tiefe Verbindungen und deshalb auch Verpflichtungen nur gegenüber Menschen haben, die meinem Stamm gehören. Das ist eine erzreaktionäre Idee, was von verschiedenen Seiten unterminiert wurde. Ich nehme mal den Foucault. Es gibt sehr viele Foucauldianer auf der Welt, die entsetzt sind, dass ich deren Held angegriffen habe, obwohl ich bin wirklich nicht die Erste, die sagt, der ist im Grunde genommen reaktionär. Das sagte sogar der Edward Said, einer seiner ersten Anhänger, einer der Gründer der kolonialen Theorie, der dann schließlich Ende seines Lebens beschlossen hatte, das Beste, was man von Foucault politisch erwarten kann, ist eine Art von nihilistischer Quietismus. Also da kann man nicht arbeiten. Foucault hat gesagt, der Mensch ist eine Erfindung des 18. Jahrhunderts. Das stimmt. Und es wird irgendwann mal verschwinden, sagte er. Aber das ist eine Leistung. Das war eine absolute Leistung, dieser Begriff von Mensch, der Unterbau unter allen Verschiedenheiten, verschiedene Nationen und Kulturen. Und das soll als Leistung gefeiert werden. Okay? Also es gibt eine gute kulturelle Erfindung, worauf wir kommen. Und ohne diese Erfindung haben wir absolut keine Basis für Rechte, die überall gelten sollen. Natürlich ist der Universalismus nicht erfüllt worden. Aber wir haben da auch überhaupt keinen Grund, warum soll ich mich über das, was in Ukraine derzeit passiert, warum soll ich mich aufregen, warum soll ich irgendjemand ein Zimmer geben oder was wir, ich glaube viele, jedenfalls in Berlin, und ich gehe davon aus, dass es hier auch der Fall, viele Leute haben sich engagiert, warum eigentlich? Etc. Warum reg ich mich auf über irgendeine Ungerechtigkeit, was nicht mich oder meine Familie direkt betrifft? Ja? Also, aber diese Idee, ich nenne das Tribalismus, ein ehemaliger Schüler von mir hat gesagt, dass könnte die indigene Amerikaner beleidigen. Ich sagte, hör mal, der Begriff kommt aus der Bibel. Ja? Also es ist ein sehr alter Begriff, das ist Tribe, sagt man in den USA. Es ist mir auch in Berlin vorgeworfen, dass das möglicherweise indigene Leute auf irgendeine Weise beleidigen könnten. Und dann fand ich die gleiche Kreis von Menschen, die meinten, ich würde Menschen beleidigen, haben dann ein Zitat von James Baldwin getwittert. Wann hört dieser Tribalismus auf? Also James Baldwin kann sagen, ich habe Probleme, das zu sagen, okay, ohne viele Vorwürfe. Also erstmal steht der Idee der Universalismus an Anfang jeder linksliberalen Position.
Darf ich da gleich unterbrechen?
Gerne.
Jetzt kann man natürlich sagen, es gibt verschiedene Traditionsstränge, darüber reden wir dann noch, philosophischer Art, die tatsächlich so eine Art von systematischen Anti-Universalismus begründen, der sozusagen vielleicht auch in die Woke-Ideologie eingeht. Aber die meisten Woken, die ich kenne, ja, also sozusagen, und was immer da die Graustufen sein mögen, von sozusagen maßvoll bis verrückt übertrieben, würden ja trotzdem so ticken. Sie sind gegen die Unterdrückung und Ausbeutung weißer Arbeiter. Sie sind gegen die Verächtlichmachung und Runtermachen von weißen Arbeiterinnen. Sie sind gegen die Diskriminierung von Zuwanderung, gegen die Diskriminierung von durch Rasse und Ethnizität. Sie sind für die Freiheit von sexueller Orientierung. Das ist ja in Wirklichkeit eine Art von, das ist ja Universalismus. Sie sind dafür, dass man niemanden diskriminiert.
Mit wie vielen People of Color reden Sie?
Ich?
Ja, intim.
Bitte?
Wie viele Gespräche haben Sie, intime Gespräche, mit People of Color, die darüber sprechen?
Die darüber sprechen?
Also ich sage es mal so,
aber nicht immer reden wir über diese Dinge und die halten das vielleicht genauso verrückt. Nee, mal ist es so, mal ist es so.
Nee, ich sage mal, dass Freunde von mir, die dann offen darüber reden, erzählen mir von Rassismus gegen Weißen, die sehr verbreitet ist. Möglicherweise, also das wird in bestimmten Situationen nicht gesagt, aber wenn man jemand näher kennenlernt, hört man es schon. Nehmen wir ein Beispiel an Narendra Modi. Meine indische Freunde nennen ihn schon Faschist. Okay? Modi nimmt die ganze postkoloniale Theorie, um seine Repressionen zu verteidigen. Universelle Menschenrechte, was soll das? Das sind europäische Begriffe, das darfst du nicht auf uns anwenden und ihr habt uns sowieso kolonisiert, ihr habt uns nichts zu sagen. Ja? Das ist ein Problem. Ja? Und also nicht nur in Indien, in vielen ehemaligen kolonisierten Ländern. Diese, also es ist nicht einfach ärgerlich oder witzig. Also da wird Politik gemacht und die ist brandgefährlich, ohne Ideen von Universalismus. Natürlich hast du recht, dass...
Selbst Putin übernimmt auch anti-imperialistische Rhetorik.
Genau.
Also, aber sozusagen...
Ja.
Deswegen ist die antiimperialistische Rhetorik nicht automatisch falsch.
Es gibt einen großen Unterschied zwischen Antikolonialismus und postkoloniale Theorie. Ja. Und das muss man wirklich beachten. Okay? Und Antikolonialismus, wie man das aus den 40er, 50er, Anfang der 60er kennt, war absolut universalistisch. Und was wirklich traurig ist, ist, dass viele Helden, diese Bewegungen werden uminterpretiert. Ich habe ein paar Sätze hier von Franz Fanon zitiert, die absolut universalistisch sind, okay? Ohne Wenn und Aber. Der große Paul Robeson, einer meiner Helden, ja, wird in den USA also kaum in Erinnerung gebracht, bis auf Menschen, die ihn als schwarze Nationalist verehren. In dem Paul Robeson Haus, ein kleines Museum in Philadelphia, sein letztes Haus, darf das Wort Sozialist nicht genannt werden, weil Sozialisten sind in den USA wirklich gefährlich, schwarze Nationalisten nicht. Robeson war ein, also Inspiration für alle antikoloniale Bewegungen. Er war gut befreundet mit Nehru. Er war also für Südafrika wichtig, auch Indonesien, ja. Also da war alles anders als schwarze Nationalisten. Ich habe sogar mal einen kleinen Aufsatz geschrieben, wo ich, es hieß, Paul Robeson, Held der kulturellen Aneignung, ja, weil er wirklich glaubte, dass wir nur durch kultureller Austausch, und das hieß, dass er auch der große jiddische Partisanenlied gesungen hat, ja, und in ganz wichtige Situationen, auch in Moskau, während Antisemitismuswellen, dass nur durch Schätzung und Teilhabe an andere Kulturen kommen wir zu einer Art von Universalismus. Ich soll vielleicht sagen, ich weiß, dass der Universalismus instrumentalisiert wird. Wie alle gute Begriffe gibt es immer Platz für Instrumentalisieren. Und ich bin im Gespräch in der letzten Zeit mit der Rokhaya Diallo. Das ist eine Französin, die aus einer senegalesischen Familie kommt. Sie ist Autorin, Filmemacherin, hat ihre eigene Fernsehshow in Frankreich und ist hauptsächlich antirassistische Aktivistin. Okay? Und ich hab sie eigentlich gebeten, das Buch zu kritisieren. Und sag mir, was da in Frankreich, soll ich irgendwie für eine französische Edition etwas anders machen? Und sie sagte, ja, man könnte irgendwie eine Seite über die Instrumentalisierung des Begriffs in Frankreich sprechen, ja, weil der Geburtsort, der Begriff, und es wird natürlich von den Konservativen benutzt, um zu sagen, wir wollen nicht einmal wissen, ob es People of Color gibt oder wie viel oder so war, weil das geht gegen unsere Prinzipien, und es ist natürlich, wissen wir nach letztem Sommer spätestens, noch eine sehr rassistische Kultur. Und sie sagte, Ich will aber gar nicht den Universalismus als Begriff abschaffen. Ich will nur, dass es realisiert wird. Ja? Aber das ist eine ganz wichtige Unterschied. Und das war die Haltung der antikolonialistischen Aktivisten, die dann aber durch diese postkoloniale Theorie infiziert wurde. Die nicht unbedingt, also die erste Generation oder vielleicht erste zwei Generationen, kommt darauf an, wie man das zählt. Aber jetzt ist das der Fall mit Menschen wie Mugabe in Zimbabwe oder in Südafrika. Ich rede mit Südafrikanern, deren Herzen gebrochen werden. Also Leute, die wirklich sich geopfert haben für die Befreiung Südafrikas. Die sehen, wie das zunehmend übernommen wird von Nationalisten, die nicht besser sind prinzipiell als irgendeine andere farbige Sorte von Nationalisten.
Okay, gut, aber das hat ja jetzt noch nichts mit den sozusagen faschistische schwarze Anführer in Südafrika sind ja jetzt nicht unbedingt woke.
Die sind woke in dem Sinn, dass sie zwar über Unterdrückung und Vergangenheit sprechen und sich aufregen, völlig verständlich, aber deren Ziel ist eben dieser, also Stammesdenken wieder zu beleben. Nehmen Sie, ich weiß nicht, ob das schon in Österreich, dieses Skandal mit der Ibram X. Kendi, also da könnte man ihn König der Woken nennen. Ich weiß nicht, ob das hier erreicht worden ist. Okay, Ibram X. Kendi hat eine Reihe von Preisen und Auszeichnungen bekommen für seine Anfang 40, vielleicht Mitte 40-Jähriger, afroamerikanische Intellektuell, da gibt es Fragen, aber jedenfalls hat er einen Bestseller geschrieben, How to be an Anti-Racist, wahrscheinlich ist irgendetwas auf Deutsch wiedergekommen, weil das so ein, dann kam How to raise an anti-racist baby, dann kam How to be a young anti-racist, etc., etc. Und ihm würde 43 Millionen gegeben, um ein Antirassismuszentrum zu gründen in Boston University. Ist gerade vor vielleicht 10 Tagen aufgedeckt. Kein Mensch weiß, was mit dem Geld geschehen ist. Ich muss sagen, Schadenfreude ist keine schöne Emotion, aber ich erlebe das in diesem Moment und ich hoffe, es fängt an, diese extrem simple Woke-Doktrin in Frage zu stellen. Natürlich gibt es jetzt rechte Kritiker, die schreien, siehst du, jeder Versuch, nicht rassistisch zu sein, ist ein Schwindel. Aber mir geht es um die Theorie kann man es nicht wirklich nennen, aber im Grunde genommen sagt der einzige, man kann entweder Rassist oder Antirassist sein und wer gegen Rassismus, gegen Schwarzen ist, muss jetzt rassistisch gegen Weißen sein. Und sonst ist niemand so simpel oder praktisch niemand so simpel, als das eigentlich aufzuschreiben. Aber er hat es eben aufgeschrieben und er hat es nicht nur, dass es Bestseller geworden ist, er hat wirklich die größte Auszeichnung bekommen, die man in den USA bekommen kann.
Ich bin ja nicht unwoke.
Was heißt das für Sie?
Bitte?
Was heißt das?
Vielleicht, ich komme darauf, okay. indem ich ein paar so Prinzipien formuliere. Ich bin ja nicht unwoke, aber gleichzeitig teile ich einen Großteil Ihrer Kritikpunkte, insbesondere an jenen plumpsten und dümmsten Ausprägungen, beginnend von der Kritik an kultureller Aneignung, die da hast, quasi sozusagen kein Picasso wäre möglich gewesen, obwohl diese Art von Exotismus des frühen 20. Jahrhunderts bei Picasso durchaus kritikwürdig ist, aber da kann man ja drüber diskutieren. Ja? Da kann man ja drüber diskutieren. Da gibt es ja viele Dinge. Also ich teile einen Großteil davon, bin trotzdem nicht unvoke. Ich glaube aber, ein wesentlicher Teil Ihres Buches setzt sich ja mit den philosophischen Grundlagen, die in Richtung Wokeness geführt haben, auseinander und nicht sozusagen mit den plumpelsten und simpelsten und blödesten Ausprägungen. Und deswegen würde ich da jetzt einfach ein paar Fragen formulieren wollen, entlang der Themen Ihres Buches, wo ich quasi so eine Mittelposition formuliere und Sie sagen, warum die blöd ist, ja? Okay. oder ob sie gar nicht so blöd ist. Sie sprechen viel über die, Sie halten die Aufklärung hoch gegen alle Ihre Kritiker, mit allem Recht der Welt, ich bin absolut Ihrer Meinung, was das betrifft, aber zugleich kann man doch, wenn man sozusagen quasi ein Fürsprecher und ein immer noch Vorkämpfer der Aufklärung sein, durchaus einräumen, dass Aufklärer, einzelne Aufklärer, vielleicht auch viele, rassistische Vorurteile hatten, logischerweise, dass sie natürlich einen eurozentrischen Blick hatten, konnten sie gar keinen anderen haben, auch wenn sie ihn kritisiert haben. Nicht nur die Aufklärer übrigens, man kann ja Hegels Philosophie der Geschichte, er steht auf den Schultern derselben.
Nein, nicht wirklich, er will die umkehren.
Ja, dann ist, nehmen wir, man kann ja sogar Marx großartig finden, obwohl er, wir alle wissen, dass er Lassalle einen jiddischen Nigger genannt hat. Wie soll ich sagen? Man kann ja all diese Dinge einerseits hochhalten und trotzdem sehen, dass eine bestimmte Kritik und eine bestimmte, die sie auch wahrscheinlich die Aufklärer selbst äußern würden, also eine Art von Selbstkritik der Aufklärung an sich selbst, war ja immer auch ein Teil der Aufklärung. Wo ist das Problem?
Das Problem ist, dass, also, wo soll ich anfangen? es gibt ein Mythos, das kommt aus der postkolonialen Theorie, und die Überlappung zwischen postkolonialer Theorie und Woke ist praktisch identisch. Okay? Das sind andere Autoren, aber die gleichen Prinzipien. Und das heißt, die Aufklärung ist ein eurozentrischer, weiße Erfindung, um anderen Ländern zu dominieren. Das Problem damit sehen wir heute bei Narendra Modi zum Beispiel oder Wladimir Putin, wenn man will. Als ich diese Vorwurf zum ersten Mal gehört hatte, ich weiß genau, wo ich war. Ich war in Princeton 2006 und ich dachte, das ist so ignorant, es wird nicht lange bleiben. Irgendjemand wird das entlarven. Warum? Nein, die hatten so wenig eine europäische Perspektive, wie man nur haben kann, ohne EasyJet oder Flugzeuge oder auch was. Das heißt, es war gerade die Aufklärer, die gesagt haben, Eurozentrismus ist ein Problem. Und wir müssen von anderen Ländern lernen. Wir müssen auch europäische Politik und Sitten aus nicht-europäischer Perspektive kritisieren. Das war gerade ein Trick der großen Aufklärer, von Montesquieu anfangen, die persischen Briefen, Sachen zu sagen, europäische Sitten zu kritisieren, aus den Münden von Nicht-Europäern, weil sie Angst hatten und mit Recht, einfach zu sagen, ja, ich stelle diese Brauch in Frage. Sie hatten Recht, das zu befürchten. Ich nenne immer ein großes Beispiel, was allen vergessen hatte, der Christian Wolff, der ist ein vergessener Philosoph, aber zwischen Leibniz und Kant war er der größte deutsche Philosoph überhaupt. Er las so ein bisschen Konfuzius und Mencius und kam zum Schluss, dass die Chinesen sehr wohl ein Moral hatte, auch wenn sie nicht Christen sind. Dafür würde er befohlen, nicht nur seinen Lehrstuhl, sondern ganz Preußen zu verlassen binnen 48 Stunden, sonst drohte ihm die Hinrichtung. Okay? Also das waren keine Twitter-Shitstorms, die sie wirklich heldenhaft gegenüberstand. Das waren wirkliche Bedrohung. Also aus dieser nicht-europäischen Perspektive zu sprechen. Haben Sie manche rassistische Äußerungen gesagt? Ja, stimmt. Obwohl, ich meine, nicht jeder, wahrscheinlich bin ich auch nicht mit allen meinen Grundgedanken wirklich konsistent, ja. Aber Kant hat dann als Beispiel später gesehen, okay, wenn ich ein universaler Menschenrecht begründen will, dann muss das auch für die Kolonien gelten. Und er hat die schärfste Kritik des Kolonialismus geschrieben, die ich überhaupt kenne. Ja? Diderot war ein klein bisschen stärker, aber Diderot hat das an den Nun gemacht. Okay? Die waren bis auf Condorcet, die waren alle Sexisten. Ja? Und ich kann das, glaube ich, erklären, ich würde es nicht entschuldigen, ich glaube, ich kann das erklären, weil die Leben von Frauen und Männern zu der Zeit so grundunterschiedlich war, wegen Sterben in der Geburt, wegen Kindersterblichkeit, wegen alles, das es sei dann, man Nonne würde, ein Großteil des Lebens mit Kindergebären, mit großen Angst und Kinderversorgung so beschäftigt war, dass eine wirklich Gleichstellung im Leben schwer vorzustellen war. Voltaires Geliebte ist im Wochenbett gestorben. Ja? Also das spielte schon eine Rolle. Aber man kann nur die Gleichstellung der Frauen durchsetzen mit Berufung auf der Prinzipien der Aufklärung. Ja? Also das ist der Basis, Feminismus zu realisieren. Also jedenfalls eine bestimmte Art von Feminismus, wo es nicht heißt, wie es bei vielen meiner, nicht wirklich meiner Freundinnen, aber viele Bekanntinnen von mir, ja, Frauen sind alle besser und wir haben eine andere Denkart und etc. etc. Es gibt diese Strang, die habe ich nie geteilt, dass Frauen und Männer die gleiche Rechte und die gleiche Pflichten haben soll, war für mich immer selbstverständlich. Aber das geht nur mit Prinzipien der Aufklärung.
Jetzt, ich frage weiter über ein paar so Punkte. Sie haben es ja schon angedeutet, Sie werfen Foucault vor auf Basis verschiedener Positionen, ein reaktionärer Denker zu sein, wie die postmoderne, poststrukturalistische Theorie oder wie man es ja auch so ein bisschen ein Graubereich der Begriffe eingeführt hat, reaktionäre Gedankenweisen, die heute auch von den Rechten positiv benutzt werden können. Also bis hin zu dieser Post-Truth in Frage stellen, ob es überhaupt eine Wahrheit gibt, ob sie erkennbar ist und so weiter. Jetzt kann man jetzt natürlich auch sagen, auch ein großer Moralist und Sozialist wie Richard Rorty, der immer auf den richtigen Seiten und auf den Kämpfen der ganz normalen arbeitenden Leute gestanden ist, ist am meisten für Post-Truth verantwortlich und den könnte man auch vorwerfen, der schlimmste Relativist zu sein, der Papst, der vorletzte Papst, also der vor dem, der jetzt ist, also der vorletzte Papst, hat das auch getan. Trotzdem ist es absurd. Ich meine, natürlich, sozusagen Rorty hat den Satz geschrieben, Wahrheit gibt es nirgendwo da draußen. Trotzdem wäre so ein Vorwurf gegen ihn absurd, ja? Gegen den Autor von Achieving Our Country, oder?
Das ist ein super Buch. Ich finde, das ist sein bestes Buch. Ja. Ja? Aber das ist nicht kompatibel mit seinen Grundgedanken. Ist es einfach nicht.
Nein, es ist insofern kompatibel, dass ich sage, es gibt keine metaphysischen Wahrheiten, die heraus, mit denen ich sagen kann, irgendetwas ist die Wahrheit. Die politische Entscheidung dafür, mich für eine Sache zu engagieren, ist eine Entscheidung, die ich auf Werten und auf Moral begründe und nicht auf Wahrheit.
Also was man verstehen muss, und ich glaube, ich mochte Rorty als Person, wir kannten uns nicht gut, aber wir hatten ein paar sehr gute Gespräche. Ich bin ganz sicher, dass er Kant nicht verstanden hat. Ja? Wenn man Kant ein bisschen versteht, weiß man, dass die große Kluft in der Welt die Kluft zwischen Sein und Sollen ist. Und zu erwarten, dass man das Sollen, ja, begründen kann, wie man das Sein begründen kann, ist einfach falsch. Das ist ein Fehler, ja, die viele gemacht haben. Ich weiß nicht, wie weit wir gehen wollen mit möglichen Begründungen, die sozusagen bei Kant gibt. Ich gebe vielleicht ein Beispiel, was ist etwas, was wenig Leute kennen und ich finde es extrem einleuchtend. Kant hat gezeigt in seiner Kritik der reinen Vernunft einiges, aber das, was in dem Teil, das von den meisten Leuten gelesen wird, gezeigt, wie, obwohl wir keinen direkten Zugang zu der Welt, wie sie ohne unsere eigenen Kategorien ist, also in irgendeinem Sinn Wahrheit nicht von außen, das ist, wird immer durch unsere Wahrnehmungsmöglichkeiten gesehen, aber trotzdem gibt es, was er eine transzendentale Deduktion nennt, dass wir sicher sein können, dass bestimmte Kategorien halten. Also Kausalität ist eine der wichtigsten. Okay, sein zweiter Kritik der praktischen Vernunft, hat einen Teil, was auch die transzendentale Deduktion heißt. Und alle Leute sitzen gebannt und sagen, okay, jetzt gibt er mir endlich einen Beweis der Moral. Ja? Und statt einen Beweis gibt er ein Gedankenexperiment. Und der Gedankenexperiment ist folgendes. Ein Mann, der sagt, er kann die Versuchung nie widerstehen, gut, irgendjemand kennt seinen Kant, doch. Die Versuchung nie widerstehen.
Die Kenner sprechen mit sozusagen.
Ja, okay. Wenn er an einem gewissen Haus vorbeigeht, das 18. Jahrhundert, er meint ein Bordell. Ja? Wenn man ihm sagt, dass er hingerichtet wird, in dem Moment, wo er aus dem Bordell kommt und vielleicht ein Galgen vorm Tor steht, dann weiß er, dass er diese Versuchung doch sehr wohl widerstehen kann. Okay? Aber nehmen wir den gleichen Mensch. Er lebt in einem Land, wo ein Tyrann herrscht, aber es gibt noch einen Schein des Gesetzes. Der Tyrann will einen unschuldigen Mensch hinrichten, aber der braucht noch formell irgendwie eine Anschuldigung. Und er sagt diesem gleichen Mann, jetzt unterschreibst du bitte, dass er so und so verbrochen hat, oder du wirst an seine Stelle hingerichtet. Und Kant sagt, in diesem Moment wissen wir erst, was Moral ist und zweitens, was Freiheit ist. Und es kann sehr gut sein, es ist sogar wahrscheinlich, dass man sagt, okay, mein Leben ist mir teurer als die Gerechtigkeit. Aber wir alle wissen von Menschen, die doch frei genug waren, um ihr Leben für die Gerechtigkeit zu opfern. Und in diesem Moment wissen wir, dass es doch eine Moral gibt, die nicht bewiesen werden können auf die gleiche Art und Weise, in der man beweist, dass das ein Buch ist oder das ein Wasserglas ist. Aber es ist was anderes. Also insofern, ich mochte das Buch Achieving Our Country von Rorty sehr gut. Ich glaube, ich zitiere ich davon oder woanders? Ich zitiere irgendwas von Rorty in dem Buch, wo er die Foucauldianer, ja, ich glaube schon, die Foucauldianer kritisiert. Aber er war selber nicht kohärent.
Okay, ich frage noch ein bisschen weiter. Ich könnte ja stundenlang weiterfragen, aber ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, weil das Publikum soll ja sich auch noch involvieren. Sie haben schon angedeutet, manche sozusagen überspitzte Formulierungen oder Thesen der Critical Whiteness Theory und Critical Race Theory bis hin zu Rassismus gegen Weiße, wie Sie es genannt haben. Auf der anderen Seite, dass auch die wohlmeinendsten Menschen in ihren Vorurteilen und tradierten Stereotypisierungen gefangen sein können, also auch ich oder Sie. Das ist ja nicht so falsch, das wissen wir alle, dass es so ist. Ja? Und was ist so schlimm daran, zumindest eine Achtsamkeit dafür zu haben?
Achtsamkeit ist immer gut. Ein alter Freund von mir, Connor West, schwarzer Autor, Philosoph und Aktivist, neulich gesagt, sometimes it's good to be woke and sometimes it's good to take a nap. Ich glaube, das hat er sehr gut gesagt. Ich meine, Cornell ist Universalist, ja, im Grunde genommen. Achtsamkeit ist gut, ja. Aber ich meine, das war ein sehr interessanter Punkt gestern Abend beim Humanities Festival von Kenan Malik, der jetzt ein gutes Buch geschrieben hatte, Not So Black and White. Ich weiß nicht, wann das auf Deutsch kommt, aber es soll hoffentlich auf Deutsch kommen. Es ist ein gutes Buch. Und er erzählt, wie Critical Racism Theory aus der Resignation geboren ist und gekommen ist. Ja? Das ist im Grunde genommen eine Theorie der Resignation. Wie wir haben keine Chance, den Rassismus zu überwinden. Das ist auch eine Voraussetzung von vielen, die Critical Whiteness Theory praktizieren. Und dass wir immer an uns arbeiten können, na klar. Ja? Aber dass es grundsätzlich unmöglich ist, wenigstens weniger rassistisch, weniger sexistisch, weniger homophobisch zu sein. Das ist im Grunde genommen eine Ablehnung des Fortschritts. Und das ist eine der Prinzipien, die für mich ganz wichtig ist, für jeder Linksliberal. Das ist eine Ablehnung oder eine Verkennung von dem, was schon gemacht ist. Ich meine, wenn jemand sagt, und das ist eine Aussage, die man wirklich häufig hört von Verfechtern der Critical Race Theory in den USA. Der Rassismus ist in der DNA der USA. Das ist eine absurde Formulierung. Ich meine, DNA ist ein biologischer Begriff, etc. etc. Aber wenn man das schon sagt, heißt es, es ist absolut hoffnungslos, diesen Land von Rassismus zu befreien. Und sorry, Sie haben mit Recht gesagt, ich bin eine typische New Yorker Jüdin. Ich bin tatsächlich im tiefen Süden geboren, mitten in der Bürgerrechtsbewegung. Unsere Synagoge wurde gebombt, weil der Rabbiner mit Martin Luther King eng gearbeitet hatte. Also wir waren ein bisschen besser gestellt als Afroamerikaner, aber Juden wurden auch gelyncht in den Südstaaten. Und ich habe als ganz klare Erinnerung, meine Mutter hat in der Bürgerrechtsbewegung gearbeitet und sie wollte, weil sie hat auf die Integration der Schulsysteme gearbeitet und sie wollten, dass ihr Kinder, schwarze Kinder kennenlernten und schwarze Menschen überhaupt, die nicht bedienstet waren, weil die Schulen waren segregiert, die Nachbarschaften wurden segregiert. Und sie hat eine Freundin aus der Bürgerrechtsbewegung eingeladen, damit wir einfach so einen normalen Nachmittag miteinander spielen könnte. Und ich weiß ganz genau, wir könnten nicht im Schwimmbad gehen, wir könnten nicht in den Seen geben. Und ich musste meine Mutter um Entschuldigung bitten, Jahre später, weil ich war dann wirklich nörgelig. Weil es ist heiß, warum können wir nicht? Wir gehen immer zum See, wenn es so heiß wird. Und natürlich war das unmöglich. Ja? Und niemand hat sich vorgestellt, dass eine schwarze Familie 8 Jahre lang im Weißen Haus so toll leben könnte. Man kann diese oder jene Politik von Obama kritisieren. Oft tut man das, ohne zu wissen, wie stark die Opposition war. Aber immerhin, ich kenne sehr viele People of Color, die schon 2008 gesagt haben, ich werde erst feiern, wenn er im Amt ist, weil er wird umgebracht worden. Also ich glaube nicht, dass das passiert. Das ein schwarzer Präsident, das noch 2008. Also zu sagen, wir machen keinen Fortschritt, ist absurd. Aber das hört man auch bezüglich Sexismus und auch bezüglich Homophobie. Also wir machen wirklich spürbare Fortschritte.
Und wir sollten quasi, das schreiben Sie ja auch, wir sollten keinen Flirt mit dem Pessimismus machen, weil wir können uns besser für Fortschritte engagieren, wenn wir auch zugestehen, dass schon mal Fortschritte gemacht worden genau. sind. Ja, das ist ja ein durchaus überzeugendes Argument. Jetzt, Sie merken ja schon, ich bin so eine versöhnliche Natur und versuche immer Brücken zu bauen zwischen kontroversen Positionen, was aber auch der Sinn ist, weil wenn wir kritisieren die konfrontative und sektiererische Haltung der mancher Woken, dann sollten wir ja jetzt vielleicht auch nicht sektiererisch antworten. Und Yasha Monk, der ein ähnliches Buch geschrieben hat, sagen wir mal, also zum gleichen Thema, ähnlichen Thesen, wie Sie gerade rausgekommen, schreibt, er merkt an, dass Engagierte, also das ist seine Kritik oder seine Analyse, dass Engagierte mit eigentlich noblen Überzeugungen, also damit meint er die Woken, dass Engagierte mit noblen Überzeugungen und Theorien, die jede für sich und im Einzelnen sehr inspirierend sind, in Summe etwas ergeben, was dann sich zu einem sektiererischen, konfrontativen und falschen Weltbild amalgamisiert. Würden Sie sagen, da ist was dran, oder würden Sie sagen, diese Kritik geht nicht weit genug?
Ich finde, es geht nicht weit genug, aber ich meine, ich würde das so weit zustimmen. Ich hatte noch keine Zeit, das Buch zu lesen. Okay. Ich habe so ein paar Auszüge daraus gesehen. Ich kenne seine frühere Arbeit. Ich meine, ein wirklicher Unterschied zwischen mir und Monk ist, der ist ein Liberal. Wie gesagt, ich bin gern bereit, mit Liberalen zusammenzuarbeiten, aber er ist definitiv kein Linker.
Und sozialistischer DNA.
Nee.
Wenn wir DNA sagen. Nein, ja, er ist sehr DNA, geprägt von seinen kommunistischen Großeltern, vier kommunistische Großeltern.
Ja, sagt er, aber ich hatte neulich ein Interview mit ihm gehört, in dem er sagte, ich kann nicht wirklich verstehen, wie sie das gemacht haben, aber das ist mein DNA. Und ich meine, vielleicht ist das generationell für meine Freunde und Kollegen war die Frage, selbst in den USA, in den 60er, 70er, gar 80er, nicht ob, sondern welche Art von Sozialist bist du, wärst du gewesen? Und du in den 20er oder davor wärst du wahrscheinlich Parteimitglied, zu welchem Punkt wärst du ausgetreten? Das war fast ein Partyspiel, ja, was man gern mit verschiedenen Leuten machen kann. Ja. Wäre es schon, also was hättest du von den Moskauer Prozessen gewusst, wärst du da ausgestiegen, etc., etc. Aber die Tatsache, dass Monk sagt, er kann sich das gar nicht vorstellen, erzeugt von einem unglaublichen Ahistorismus, was man auch bei älteren Leuten findet. Das war bei Michael Sandel, der, glaube ich, sein Lehrer war, habe ich gemerkt an dieser Rede, der Sandel gehalten hat, dass man also auch nicht die Grundtexte der sozialistischen Theorie und Geschichte kennt. Es ist schade. Ja, das ist, ich glaube, ein Grund, ein Hauptgrund, und das kommt in der zweiten Ausgabe, warum das, dieser Woke so gewachsen ist, hat mit der Tatsache, dass wir das Jahr 1991 nicht aufgearbeitet haben. Weil bis zu dem Punkt, wirklich, man saß da und sagte, okay, ja, na klar, nicht den Stalinismus, wir wissen genug über den Stalinismus, aber welche Form von Sozialismus? Und in dem Moment, wo der Sowjetunion kollabiert ist, hat fast niemand gesagt, okay, es gibt verschiedene Formen des Sozialismus, so wie es verschiedene Formen des Kapitalismus gibt. Was ist genau schiefgelaufen? Setzen wir uns zusammen international und überlegen wir, was wir jetzt aufbauen. Stattdessen haben alle irgendwie Fukuyama akzeptiert und Thatcher. Also es gibt keine Alternative zum Neoliberalismus. Es ist die Ende der Geschichte. Und das hieß aber auch ein großes internationales Projekt, das auf universelle Gerechtigkeit jedenfalls gezielt hat. Dass es es nicht geschafft hat, ist geschenkt. Ja? Aber irgendeine Hoffnung an ein universelles Projekt ist da erstmal gestorben. Und dann hat man sich auf kleinere Versuche, ein bisschen gegen Homophobie, ein bisschen gegen Sexismus etc. zu konzentrieren. Was mich immer wieder überrascht, ist, dass wir jedenfalls, also nicht überall, zum Beispiel interessanterweise, es gibt eine große trotzkiistische Gesellschaft in Bengal, was ich neulich lernte, und anderen Orten. Aber gut, in den beiden Ländern, die ich am besten kenne, Deutschland und den USA, McCarthyismus ist irgendwie größer, weil jedenfalls in den 50er Jahren kannte jeder doch einen Kommunist und wusste, dass sie prinzipiell nicht Monstren sind und wusste, das ist eine reale Alternative. Wir können darüber reden, wir können vielleicht darüber streiten, aber es gibt sowas. Und wenn man mir heute sagt, was ein Interviewer heute gesagt hat, auch mit so ein bisschen nicht wirklich Lachen, sondern Sozialismus hat sich nicht, hat nicht funktioniert. Ja. Sorry, ich glaube nicht, dass der Neoliberalismus heute funktioniert. Und nicht nur, dass es nicht funktioniert, indem der Kluft zwischen Armut und Reichtum immer größer wird, aber dass es auch den Planet angreift. Überlegen wir genau, was nicht funktioniert. Also niemand plädiert für eine Wiederkehr des real existierenden Sozialismus, aber mein Gott, es muss einen anderen Weg geben als das, wo wir gehen.
Das wäre jetzt meine letzte Frage, bevor ich öffne gegenüber dem Publikum. Wie kommen wir aus der Sackgasse, die Sie beschreiben, heraus? Weil wenn ich das richtig interpretiere oder versuche zu interpretieren, dann haben wir zwei Aspekte. Einerseits den Verlust an Hoffnung und Zuversicht und Leidenschaft und diesem andere ansteckenden Optimismus der Linken und auf der anderen Seite quasi dadurch eine Verstrickung in pessimistisches Sektierertum. Ja. Jetzt kann man aber natürlich nicht sagen, der pessimistische Sektierertum ist schuld daran, dass die Linke nicht mehr diese Überzeugungskraft sich selbst und auch anderen gegenüber hat und dem Fortschrittsbewusstsein, wie das vielleicht noch vor einigen Jahrzehnten der Fall ist, war. Und wir sehen gleichzeitig auch, dass das aber auch ein Defizit ist, weil dadurch lebt man in einer Welt, die etwas düsterer ist. Wie kommt man aus dem raus?
Also erstens, indem man versteht, dass es ein großer Unterschied zwischen Optimismus und Hoffnung ist. Ich bin überhaupt kein Optimisten. Wenn ich die Welt anschaue, wie sie aussieht, weiß ich, wie gefährdet wir sind im Ganzen. Kant aber sagte, wir haben eine moralische Pflicht zu Hoffnung. Weil wenn wir nicht hoffen, geben wir auf. Übrigens sagte das mir auch einmal Noam Chomsky und ich habe ihn gefragt, ob er wusste, dass Kant das gleiche Argument gemacht hat. Also egal, ob man Kant oder Chomsky zuhört, es ist ein ziemlich überzeugendes Argument. Also Optimismus ist eine Aussage über Tatsachen und es wäre ziemlich unverantwortlich, eine optimistische Aussage über die jetzige Tatsachen zu machen. Aber Hoffnung ist die Wille, die Tatsachen zu ändern. Also, wie kommt man raus? Erstens, indem man versucht, solche Botschaften zu vertreten. Ich habe gehofft, dass ein kleines Buch vielleicht jemand die Augen öffnet. Nichts dagegen. Aber ich glaube, so paradox das sein könnte, ich, ein bisschen Hoffnung sehe ich in der Angst und nicht in der Hoffnung. Und ich habe Angst vor zwei Sachen. Die erste ist die Klimakrise, die nur universell gelöst werden kann, nur wenn man über nationale Interesse an, also darüber hinaus schaut. Also das kann nur als Welt gelöst werden. Und die andere ist der Aufstieg der Faschisten. Und man darf nicht warten, bis die Konzentrationslager alle gebaut werden, um das Ding beim Namen zu nennen, weil dann ist es zu spät. Und wir dürfen nicht vergessen, wie viel Faschisten es in Deutschland gebraucht hat. Ich habe Zeitschriften aus der Zeit gesehen mit dem Schlagzeil 29. Januar 1933, Berlin bleibt rot. Ja. So waren damals die Verhältnisse. Das, was Trump vorschlägt und die Tatsache, dass er, wenn nicht gerade nach vorne liegt, also eine wirklich reale Chance, die nächste US-Präsident zu werden. Das, was Netanyahu macht, das, was Modi macht. Wir können um die Welt gehen und sehen, die sind auf dem Vormarsch. Und es hilft nicht, es bringt wirklich nichts, vorsichtig mit dem Wort umzugehen. Man redet von Antidemokraten oder autoritäre Menschen. Darum geht es nicht. Es geht wirklich um Protofaschisten. Und wenn man das kapiert und wir so etwas wie eine Einheitsfront zwischen Linke und Liberalen und also selbst Leute, die in der Sozialpolitik relativ konservativ sind, wenn wir das kapieren, haben wir eine Chance.
Also eine Art von Zusammenhalten und auch die gehässigen innerlinken Streitereien, die wir ja auch alle seit Jahrzehnten gewohnt sind, also können wir ja hintanhalten. Ich höre an dieser Stelle auf und danke Ihnen, Susan Nahemann, für das Gespräch mit mir bis hierher. Bei den Zuseherinnen und Zusehern an den digitalen Endgeräten darf ich mich jetzt hier verabschieden. Ich danke Ihnen, dass Sie an den digitalen Endgeräten uns zugesehen haben und hoffe, dass Sie das wieder einmal tun. Wiedersehen.